Willkommen bei Frickradio am Mikrofon. Begrüßt Sie heute Christoph Dirnbacher. Der Titel unserer heutigen Sendung lautet Recht haben und Recht bekommen. Ich darf nun bei mir begrüßen den Generalsekretär des GAGS-Verbandes, Herrn Volker Frey. Doch zunächst den Schritt zurück in der Geschichte ins Jahr 2004. Wie kam es denn zur Gründung des GAGS-Verbandes?
Ich werde dann noch einen Schritt weiter zurückgehen, nämlich ins Jahr 1998, das ja Menschenrechtsjahr war, wo es schon einmal einen Versuch gegeben hat, eine breite NGO-Plattform im Antidiskriminierungsbereich zustande zu bringen, um den Entwurf für ein Antidiskriminierungsgesetz für Österreich zu schreiben. Und damals hat sich herausgestellt, dass die verschiedenen Gruppen schwer unter einen gemeinsamen Nenner zu bringen waren. Also sowohl Behindertenorganisationen als auch Frauenorganisationen haben sich zurückgezogen, und wie im Jahr 2001 der Entwurf für das Antidiskriminierungsgesetz vorgestellt worden ist, waren die Gruppen nicht mehr dabei. Wie wir wissen, im Jahr 2000 hat die EU zwei Antidiskriminierungsrichtlinien verabschiedet, die dann ins österreichische Recht übersetzt worden sind. Und da war klar, dass die damalige schwarz-blaue Regierung versucht hat, eine gemeinsame Plattform von NGOs zu spalten. Es hat auch einerseits für behinderte Menschen das Behinderteneinstellungs- und Gleichstellungsgesetz gegeben, und alle anderen Gründe sind im Gleichbehandlungsgesetz geregelt worden. Und die Idee war dann, dieser Spaltung entgegenzuwirken und zu sagen, es wird wohl an NGOs liegen, diese Gesetze zum Leben zu erwecken, weil das Grundprinzip allgemein und besonders an diesen Antidiskriminierungsgesetzen ist, sie sind kein roter Teppich, wodurch sich alles zum Besseren ändert, wenn sie gibt, sondern sie sind ein Instrument, das man in die Hand nehmen muss, wo man sich trauen muss, Verfahren zu führen und wo man auch das Geld dafür aufstellen muss und wo man sich auch oft jahrelang Zeit nehmen muss, um damit zum Erfolg zu kommen. Und damit wir strategisch Klagen führen können, das heißt uns überlegen, wo findet sich der beste erste Prozess, von welchem Verfahren profitieren möglichst viele Leute, haben damals drei NGOs den GAGS-Verband gegründet.
Wer hatte die sozusagen ursprüngliche Idee dafür? Auf wen geht die zurück? Kann man das noch sagen?
Die ursprüngliche Idee, würde ich sagen, hat der damalige Obmann von Zara gehabt, Dieter Schindlauer, der mit Martin Ladstätter von Bizeps und mit Kurt Krickler von der Homosexuellen Initiative Wien sich zusammengesetzt hat, die ja beide schon von dem Versuch eines österreichischen Antidiskriminierungsgesetzes gekannt hat. Und diesmal hat es funktioniert. Die drei Vereine haben den GAGS-Verband gegründet, und in den letzten 6 Jahren sind wir mehr geworden, nämlich im Moment haben wir 19 Mitgliedsvereine und die nächsten scharen schon in den Startlöchern, um dabei zu sein.
Für all jene, die sich mit der Antidiskriminierungsmaterie nicht beschäftigen, was ist jetzt die primäre Aufgabe des GAGS-Verbandes an sich?
Naja, wir sind eben ein Dachverband von Nichtregierungsorganisationen. Das heißt, bei uns können nur Vereine ordentliche Mitglieder werden. Und deshalb ist von Anfang an im Vordergrund gestanden, wir wollen unseren Mitgliedsvereinen Service bieten, aber nicht in direkter Konkurrenz zu ihnen treten. Das heißt, wir dokumentieren das Antidiskriminierungsrecht in Österreich. Aufgrund der bundesstaatlichen Struktur gibt es insgesamt über 30 Gesetze in Österreich, wo selbst Juristinnen und Juristen sich schwer tun, den Überblick zu behalten. Wir führen Verfahren durch und dokumentieren Verfahren, kommentieren Verfahren, und wir machen für unsere Mitgliedsvereine Schulungen, damit die eine kompetente Erstberatung durchführen können. Das heißt, die Mitglieder schauen, dass sie eine Erstberatung machen, dass sie außergerichtlich zu Lösungen kommen. Wenn das nicht funktioniert, schauen wir, ob wir einen Fall finanzieren können, vertreten selbst, wo wir das nach den Gesetzen dürfen, oder lassen dann die einzelnen Personen durch Vertrauensanwälte und Anwältinnen vertreten.
Auf die Finanzierung werden wir nachher noch ein wenig zu sprechen kommen. Zunächst würde ich um die erste Musikbrücke bitten. Wir hören Herbert Grönemeyer, denn es geht auch beim Antidiskriminierungstatbestand immer um den Menschen.
Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens. Ich baue die Träume auf den Sand. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit. Unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwant und stellt, weil er wärmt, wenn er erzählt und weil er lacht, weil er lebt, du fehlst.
Ja, willkommen zurück zu einer Frick-Radio-Sendung mit dem Titel Recht haben und Recht bekommen. Wir haben heute Menschen eingeladen, die sich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen stark machen. Um ganz genau zu sein, einen, Herrn Volker Frey, seines Zeichens Generalsekretär des GEAGS-Verbandes. Ein wesentlicher Teil der Mitglieder des GEAGS-Verbandes besteht aus Organisationen, die aus der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung entstanden sind. Dementsprechend haben sie gemeint, seien auch dort sozusagen die meisten Fälle zu vermuten. Wenn Sie jetzt Ihre Erfahrungen der letzten Jahre so Revue passieren lassen, was waren interessante Fälle, an die Sie sich gerne oder vielleicht auch weniger gerne zurückerinnern?
Ja, also rein von den Zahlen her schaut es ja so aus, von den 20 Fällen, die wir in den letzten Jahren geführt haben, sind 40%, nämlich 8 Stück, aus dem Behinderungsbereich gewesen. Und da haben wir doch eine ganze Reihe von schönen Erfolgen gehabt. Für mich selbst war das wichtigste Verfahren gegen eine große österreichische Reiseversicherung, die sich geweigert hat, einen Rollstuhlfahrer zu versichern, nachdem sie das Jahre vorher getan hat und sich dabei auf ihre Versicherungsbedingungen berufen hat, wo drin gestanden ist, dass sie bei Menschen mit Behinderung eine Versicherung ablehnen können. Wir haben deshalb zuerst ein Schlichtungsverfahren geführt. Wenn ich wir sage, meine ich damit Bizeps, unseren Mitgliedsverein, der da unterstützt hat. Da war die Gegenseite, hat da überhaupt nur ihren Anwalt geschickt und war völlig gesprächsunwillig, obwohl es mehrere, nämlich 3 Angebote gegeben hat. Das heißt, die Schlichtung ist gescheitert, daraufhin haben wir geklagt und auch im Verfahren war die Gegenseite zuerst völlig uneinsichtig und wie es klar geworden ist, dass es zu einer Verurteilung führen würde, haben sie dann die Forderung anerkannt. Das heißt, der Mann hat das Geld, das er eingeklagt hat, 1500 Euro bekommen, was wir wegen des Anerkenntnisses leider nicht bekommen haben, ist die Bestätigung durchs Gericht, dass eine Diskriminierung vorgelegen ist. Die wurde aber implizit eingestanden, weil am Tag vor der zweiten Gerichtsverhandlung hat diese Reiseversicherung ihre Versicherungsbedingungen geändert.
Jetzt haben Sie aber bei unserem letzten Zusammentreffen im Jahr 2009 gemeint, dass da immer 2 Seelen in Ihrer Brust wohnen würden. Einerseits die persönlich-menschliche Ebene und die andere juristische Ebene. Sie haben da recht anschaulich geschildert den Fall eines blinden Arbeitnehmers, der sich um eine Stelle beworben hat und gar nicht vorgelassen wurde bis zum Bewerbungsgespräch. Und Sie haben dann einen Vergleich erreicht, sozusagen, wie wichtig sind für einen Juristen Urteile und warum sind sie so wichtig?
Die Urteile sind besonders höher, also zweit- und drittinstanzliche Urteile sind deshalb so wichtig, weil die dann im RIS, im Rechtsinformationssystem des Bundes zu finden sind. Das heißt, auch in späteren Verfahren kann man sich dann auf ein gutes Urteil berufen. Ein Urteil hat ja in unserem Rechtssystem immer nur Wirkung für den Einzelfall, aber natürlich beziehen sich Gerichte immer auch auf Vorurteile von anderen Höchstgerichten. Das heißt, insofern ist es auch eine wichtige Aufgabe des Klagsverbands, solche für Gleichstellung dienliche Judikatur zu erzeugen und die dann auch bekannt zu machen. Das ist die, wenn Sie so wollen, juristische Seite. Die menschliche Seite, die im Einzelverfahren immer im Vordergrund ist, ist die, dass dem Kläger oder der Klägerin damit gedient sein soll. Und wenn jemand sagt, mir ist ein Vergleich wichtiger und da bekomme ich zum Beispiel ein Geld und dafür gibt es kein Urteil, dann ist das für mich und für den Klagsverband natürlich okay und wir akzeptieren das. Dann sind natürlich die Folgewirkungen, die sowas für andere Verfahren haben kann, nicht gegeben. Im Antidiskriminierungsgesetz ist jedenfalls für unser Rechtssystem etwas Neues drin, dass die Strafen, die Sanktionen auch abschreckende Wirkung haben sollen. Das ist so ein einzelner Punkt, der jetzt neu im österreichischen Schadenersatzrecht drinnen ist, wo sich klassisch ausgebildete österreichische JuristInnen sehr schwer damit tun und wo wir einfach kämpfen, die Schadenersatzsummen in die Höhen zu bekommen, dass es wirklich abschreckend ist, weil anfangs haben wir zum Beispiel bei einer Frau, die wegen ihres Kopftuchs in einem Geschäft beschimpft worden ist und dann hinaus geprügelt worden ist, 4.000 Euro Schadenersatz eingeklagt und nach 2,5 Jahren hat sie 800 Euro Schadenersatz in der zweiten Instanz, im zweiten Rechtszug bekommen. Sowas ist natürlich für ein großes Geschäft nicht abschreckend, wenn man da 800 Euro zahlen muss.
Wenn ich Sie richtig zusammenfassen darf, wünschen Sie sich hier zwar nicht amerikanische Verhältnisse, würden Sie aber sehr wohl dafür eintreten, dass die Strafe wirklich wehtut.
Genau das ist der Sinn von Sanktionen. Sie muss wehtun, um abschreckend zu sein. Und das steht in den EU-Richtlinien drin und die sind in Österreich anwendbares Recht.
Wunderbar, dann sage ich einstweilen danke für diese Ausführungen. Darf um die zweite Musikbrücke bitten. Im dritten und letzten Teil dieser Sendung werden wir dann ein Stück weit auf das zu sprechen kommen, was zu tun ist, wenn sich jemand tatsächlich im Alltag diskriminiert fühlt.
Man glaubt, der Regen tut einem nichts. Der Sommer liegt hell auf dem Gesicht. Blick ins Licht, Blick ins Licht. Dann blick zurück. Sommerträume liegen. Lebensfreude ist ein Teil der Kür. Sommerzweifel werden weggewischt. Mit einem Blick ins Licht.
Ja, Herbert Grönemeyer war das wieder mit Blick ins Licht. Wir blicken jetzt nicht ins Licht, sondern schauen uns stattdessen die Verfahren an, die zu durchlaufen sind, wenn jemand sich tatsächlich im Alltag diskriminiert fühlt. Nehmen wir an, ich werde jetzt aufgrund meiner Behinderung von einer Organisation, von einem Unternehmen, von einer Privatperson diskriminiert, in welcher Form auch immer. Wo soll ich mich denn am ehesten hinwenden und was erwartet mich dann, wenn ich so einen Prozess sozusagen anstoße?
Ja, also als erstes würde ich allen Menschen empfehlen, zuerst einmal das direkte Gespräch zu suchen. Wenn das nichts bringt, gibt es im Arbeitsbereich einerseits Arbeiterkammer und österreichischen Gewerkschaftsbund oder die Einzelgewerkschaften, die Beratung und Unterstützung anbieten. Daneben, und das ist mir als NGO-Dachverband natürlich besonders wichtig, die NGOs im Behindertenbereich, zum Beispiel BICEP, Selbstbestimmt Leben-Initiativen in Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg, die bei uns Mitglieder sind, oder der österreichische Gehörlosenbund. Und dort können Sie sich einmal zur Erstinformation hinwenden. Wir als Klagsverband bieten auch den Beraterinnen und Beratern unserer Mitgliedsvereine regelmäßig eine Art Hotline an, wo sie sofort rechtliche Fragen beantwortet bekommen. In den Vereinen wird versucht, sie zu begleiten, sich zu überlegen, was kann ich alles verlangen, wie kann diese Diskriminierung aus dem Weg geräumt werden oder in vielen Fällen kann sie nicht mehr rückgängig gemacht werden oder was lässt sich im Nachhinein noch tun. Das Behinderteneinstellungsgesetz sieht da eine Schlichtung vor im jeweiligen Landeszentrum des Bundessozialamts. In so einer Schlichtung, da ist einfach zur Einleitung ein Formular auszufüllen. Sie müssen nicht einmal rechtlich argumentieren, sondern einfach sagen, das und das ist passiert und deshalb fühle ich mich diskriminiert. Und in diesem Schlichtungsverfahren, wo eine Mitarbeiterin des Bundessozialamts den Vorsitz führt und der Antragsteller oder die Antragstellerin und die Gegenseite geladen werden, können Sie dann ja Ihre Vorschläge und Ihre Sichtweise präsentieren. Wenn da etwas, eine Lösung gefunden wird, wird die schriftlich festgehalten. Und ja, dann haben Sie hoffentlich das bekommen, was Sie gewollt haben oder was für Sie noch akzeptabel ist. Wenn innerhalb von 3 Monaten keine Einigung erzielt wird, dann gibt es darüber eine schriftliche Ausfertigung und mit der schriftlichen Ausfertigung können Sie dann zu Gericht gehen.
Das heißt, es wird zunächst einmal versucht, wenn ich Sie richtig verstehe, das außergerichtlich zu lösen und sollte das nicht gelingen, erst dann kommt der Klagsverband ins Spiel.
Genau, also zuerst gibt es eben dieses Schlichtungsverfahren. Das ist ein sehr formloses Verfahren, wo die Mitarbeiterin des Bundessozialamts eigentlich nur moderiert. Es wird dort auch Mediation angeboten, also auch ein außergerichtliches Verfahren, das aber doch viel strukturierter ist als eine Schlichtung. Im Einzelfall, wenn das die betroffenen Personen wünschen, kommt auch jemand vom Klagsverband mit zur Schlichtung. Aber meistens geben wir nur eine Einschätzung zur rechtlichen Seite ab. Und also das liegt einfach auch sehr stark am Selbstverständnis unserer Mitglieder aus dem Selbstbestimmt-Leben-Bereich, dass sie sagen, darum kümmern wir uns selbst und erst wenn es dann zu Gericht geht, dann geben wir einen Teil der Arbeit, der Verantwortung ab.
Sie haben einmal gemeint in einem Vortrag, dass die Schlichtung deshalb oft anzustreben ist, weil ich in der Schlichtung als Betroffener alles fordern darf, während ich bei einer Klage immer nur auf Schadenersatz, also im Grunde auf einen Geldbetrag klagen darf. Würden Sie sich diesbezüglich eine Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen wünschen? Und wenn ja, wie könnte diese aussehen?
Das juristische Zauberwort heißt da ja Kontrahierungszwang. Das heißt, es gibt in manchen Fällen die Möglichkeit, jemanden zu verpflichten, einen Vertrag mit jemandem abzuschließen. Der österreichische Gesetzgeber hat sich entschlossen, das überwiegend nicht so zu machen. Was ich mir als Minimum wünschen würde, ist, dass zumindest festgestellte Diskriminierungen beseitigt werden müssen. Weil im Moment ist es so, nehmen wir das plakativste Beispiel einer baulichen Barriere her. wenn Sie dagegen eine Schlichtung machen, die scheitert, Sie klagen, die Gegenseite wird verurteilt wegen dieser Barriere, zahlt Schadenersatz. Und wenn Sie aber die Barriere, sagen wir jetzt die Stufe, nicht beseitigt, müssten Sie das noch einmal machen, würden noch einmal Schadenersatz bekommen und es wäre noch immer kein Druck da, das zu beseitigen. Und das kann einfach nicht dem Sinn des Gesetzes entsprechen.
Das heißt, man könnte das auch mehrfach hintereinander machen und so vielleicht den Druck erhöhen, habe ich das richtig verstanden?
Genau, also wenn es eine zum Beispiel eine bauliche Barriere gibt, Sie können wegen jedem Mal, wo Sie nicht rüberkommen, eine Schlichtung machen und wegen jedem Mal einzeln klagen.
Und wegen jedem Mal einzeln Schadenersatz bekommen.
Genau. Das ist eben der Vorteil auch von einem Zivilverfahren im Gegensatz zu einer Verwaltungsstrafbestimmung. Verwaltungsstrafe wird es da einmal geben, weil Schadenersatz ja den Schaden der Einzelperson sozusagen beheben soll oder mäßigen soll, hat jede Einzelperson dann Anspruch auf diese Geldsumme.
Jetzt gibt es ja gerade in Expertenkreisen, was das Behindertengleichstellungsgesetz angeht, immer wieder die Forderung, man möge das doch mit Zähnen ausstatten sozusagen und tatsächlich hier verschärfende Bestimmungen einführen. Würden Sie das, wenn ich Ihre letzte Wortmeldung zusammenfasse, ebenso befürworten?
Ich glaube, dass das Gesetz teilweise sehr gut ist. Gerade bei den Sanktionen fehlt ihm noch was. Und zumindest, was ich mir wünschen würde, wäre eine ausdrückliche Möglichkeit, auf Unterlassung einer festgestellten Diskriminierung für die Zukunft zu klagen und dass es einen Beseitigungsanspruch gibt. Das heißt, wenn einmal festgestellt worden ist, dass etwas eine Diskriminierung ist, dass die betreffende Person verpflichtet wird, das zu beseitigen.
Kommen wir jetzt ein Stück weit von der täglichen Praxis hin zur Entwicklung. Wie schätzen Sie die Wichtigkeit solcher Verfahren in den nächsten Jahren ein? Was kann man da aufgrund der Erfahrungen, die bislang schon gemacht wurden, ich sage nur Stichwort Gleichbehandlung von Frauen und Männern, Stichwort Diskriminierung aufgrund von ethnischer Herkunft, welche Entwicklungen sehen Sie da auf uns zukommen?
Naja, ich glaube, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Also man hat gesehen, dort, wo es Klagen gibt, wo es Schlichtungen gibt, dass da allen klar wird, dass Gleichstellung nicht nur ein geflügeltes Wort ist, sondern dass es wirklich einfach alle Menschen angeht und dass man sich darum kümmern muss und dass man sich darum bemühen muss. Und ich glaube nicht, dass man alles durch Gesetze lösen kann, aber Gesetze können auch ein sehr eindeutiger Ansporn sein, sich um Gleichstellung zu bemühen.
Sie haben den Satz geprägt, der größte Erfolg von Antidiskriminierungsgesetzen ist, dass es sie gibt. Zu den jüngsten verabschiedeten Gesetzen in diesem Bereich zählt das Wiener Antidiskriminierungsgesetz. Was ist das Besondere an dieser neuen Gesetzesvorlage?
Ja, bis jetzt war das Wiener Antidiskriminierungsgesetz einerseits, ja, muss man sagen, ein ziemlicher Schandfleck, weil Wien eins von zwei Bundesländern in Österreich war, wo es außerhalb der Arbeitswelt keinen Diskriminierungsschutz aufgrund der Behinderung gegeben hat. Das ist jetzt vor einer Woche durch eine Gesetzesnovelle, die im Landtag beschlossen worden ist, repariert worden. Das heißt, in Zukunft kann ich auch, wenn ich beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen des Landes und der Gemeinde Wien diskriminiert werde, mich zur Wehr zu setzen. Und insbesondere hat Wien auch ein Schlichtungsverfahren nach dem Vorbild des Bundessozialamts geschaffen. Und das nicht nur für den Behinderungsbereich, sondern für alle anderen Diskriminierungsgründe. Das heißt auch für Geschlecht, ethnische Herkunft, Religion und Weltanschauung, Alter und sexuelle Orientierung. Und da werden wir als Klagsverband auch im Herbst einen Schwerpunkt setzen und einen eintägigen Praxisworkshop machen, wo wir schauen, dass wir die bisherigen Erfahrungen, die es vom Bundessozialamt gibt, allen Wiener NGOs zugänglich machen, damit diese Möglichkeit der Wiener Schlichtung auch genützt wird. Weil die Erfahrung ist, das Recht selbst ändert überhaupt nichts. Ich muss es als Instrument verwenden und damit kann ich was erreichen.
Eine Frage hätte ich noch. Wir haben jetzt immer wieder sozusagen einen Bogen gespannt von der Behinderung über die ethnische Herkunft, über das Geschlecht. All das sind mögliche Diskriminierungsgründe. Was ist jener Diskriminierungsgrund, der zählt, wenn denn mehrere in Frage kämen? Also wenn ich vielleicht schon weit über 60 behindert und aus der Türkei zugewandert wäre und man mich diskriminiert und nicht klar ist, was jetzt sozusagen der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist.
Ja. Also so konstruiert dieser Fall jetzt klingt, den Sie geschildert haben, Mehrfachdiskriminierung kommt regelmäßig vor. Das ist einer der Schwerpunkte auch in unserer Beratung. Der Diskriminierungsgrund Behinderung schlägt die anderen. Das heißt, bei einer Mehrfachdiskriminierung, wo Behinderung dabei ist, läuft das Verfahren nach dem Behinderteneinstellungs- oder nach dem Behindertengleichstellungsgesetz. Die Schwierigkeit daran ist, dass für alle diese Gesetze, es gibt ja öffentliche Einrichtungen, die Beratung anbieten, zum Beispiel die Gleichbehandlungsanwaltschaft, die darf aber nicht im Behindertenbereich nach dem Behinderteneinstellungs- und Gleichstellungsgesetz beraten. Oder es gibt den Bundesbehindertenanwalt, der aber im Bereich Gleichbehandlungsgesetz nichts sagen darf. Und deshalb sind auch NGOs so wichtig, weil die nicht an diese gesetzlichen Vorgaben gebunden sind, sondern in allen Gesetzen und in allen Lebensbereichen beraten können.
Über alle Grenzen hinweg, über alle Diskriminierungsgründe hinweg. Wenn ich Sie jetzt bitten würde, in drei Sätzen Ihre Zukunftswünsche zu formulieren, was würde denn dabei herauskommen?
Zuerst würde ich mir wünschen, dass wir in den nächsten Jahren so wie in der letzten Zeit immer mehr Mitglieder haben, um so Gleichstellung immer mehr in den Köpfen der Menschen in Österreich verankern zu können. Rein operativ für den Clarks-Verband würde ich uns mehr Möglichkeiten wünschen, um Diskriminierung gerichtlich zu bekämpfen. Und als Drittes, wozu das alles dient, ist einfach wirklich eine inklusive Gesellschaft, wo Menschen so akzeptiert werden, wie sie sind und eben unabhängig von diesen 7 Diskriminierungsgründen, aber auch von ganz anderen Unterschieden, soziale Herkunft, was auch immer, dass ihnen dann alle Türen offen stehen.
Dann sage ich recht herzlichen Dank für ein sehr interessantes Gespräch. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass so der Clarks-Verband eine Klage übernimmt, so ich das richtig verstanden habe, dass für den jeweiligen Betroffenen oder die Betroffene kostenlos ist. Das heißt, der Clarks-Verband ist auch hier sozusagen finanziell behilflich. Nähere Informationen zum Tatbestand der Diskriminierung und auch weiterführende Dokumente und Audiodokumente zu dieser Sendung finden Sie auf www.freak-radio.at. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dierenbacher. Wir hören zum Abschied wieder Herbert Grönemeyer.
Ich bin dein 7. Sinn, dein 2. Boden, dein 2. Gesicht. Du bist eine kluge Prognose, das Prinzip Hoffnung, ein Leuchtstreifen aus der Nacht. Irgendwann finde und liebe ich dich. Ich bin wählen, kannst sie tragen, kannst sie bleichen. Verrat dir alle Geheimsamen, wird dir die kühnsten Träume ausmalen, wird dir erklären, wovon ich nichts verstehe. Ich bin dein 7. Sinn, dein 2. Boden, dein 2. Gesicht. Eine
weiß ich nur Prognose. Das Prinzip Hoffnung, ein Leuchtstreifen aus der Nacht.